andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der wunderbare Fabian Weber-Ruch mit einem Neymar-Liebling, wenn ich das richtig sehe. Ich muss aber dazu sagen, er hat sich zuletzt nicht mit Neymar angestellt, weil der Weber-Ruch ist vom Penaltypunkt angetreten und gescheitert. Febu, erzähl, was steckt dahinter?
Da darf ich auch etwas sagen, Sven. Guten Tag.
Du redest sonst schon genug.
Also erstmal, genau, Brasilien, wunderbar, Kanariengelbe Trikot mit dem Neymar hinten drauf. Sie haben ein Testspiel gehabt, ich habe es geschaut, mitten in der Nacht gegen Panama, WM-Teilnehmer Panama. 6-2 im schönsten Stadion der Welt, 80'000 Leute in diesem gelben Trikot. Es gibt kein schöneres Lebensgefühl als Rio, Brasilien, Fußball. Genau, mir geht's gut. Hast du mich etwas gefragt wegen der Penalty? Sorry, ich bin nicht mitgekommen.
Also ich muss sagen, mir ist ein Video zugespielt worden, wie ein Herr mit Glatze einen halb höheren Penalty in die Ecke schiesst und sich dann wundert, dass er verschossen worden ist. Und man hat richtig gesehen im Video, wie du am Boden zerstört bist. Und ich wollte dich fragen, Febu, was steckt dahinter?
Okay, jetzt ist die Frage angekommen. Ja gut, dass so Videos im Umlauf sind, das ist natürlich eine Schande. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Aber ja, darf ich schnell ein bisschen ausholen? Ich versuche mich kurz zu halten und gleich muss ich schnell ein bisschen ausholen. Ich bin jahrzehntelang der Penaltyschütz in meinem Team immer gewesen und habe nie einen verschossen, das darf ich wirklich sagen. Und jetzt habe ich letzte Woche tatsächlich, eben, ich musste 48 werden, zuerst mal einen Penalty verschossen. Er ist schlecht geschossen gewesen, aber seien wir ehrlich, wenn der Goal in die andere Richtung hechtelt, der ist es einfach souverän verwandelt, wie es halt so geht. wir waren 1-0 hinten gewesen zu diesem Zeitpunkt. Das war also, ja, später gewesen. Am Schluss haben wir hoch gewonnen, ich glaube 5-1. Aber ja, es hat mich schon ein bisschen angeschissen. Und das Video darfst du aber glaub, nicht umschicken, weil ja, der Goalie hat ja Copyright. Wobei, der würde es auch nicht stören. Oder wie ist das eigentlich? Wie ist das rechtlich? Darfst du das jetzt theoretisch umschicken?
Das ist eine ganz schwierige Sache, glaube ich. Ich glaube, weil halt, es ist zwar auf einem öffentlichen Platz, dann ist es wahrscheinlich wieder okay, aber weil ja nur zwei Spieler siehst und nicht eine ganze Masse an Menschen, also wenn jetzt da auf dem Video irgendwie 30, 40 Leute drauf wären, wäre es nochmal etwas anderes. Aber wir tun es einfach mal nicht zeigen. Ihr könnt euch vorstellen, er dreht da, halb hoch und jetzt behauptet er, ja, wenn er in eine andere Ecke gegangen wäre, ja, hätte Fahrradkette, dann wäre er reingegangen, ja, ist er nicht. Er war nicht gut getreten gewesen. Der Goal hat zwar nicht so schlecht gegeben, muss man schon sagen, aber er war auch nicht gut geschossen gewesen auf dieser Höhe. Aber der Harry Kane vom Firmenfußball, das kann auch dem mal passieren.
An dem ist im WM-Halbfinale passiert. Aber ich gebe zu, es war ein miserabler Penalty gewesen, natürlich. Nicht ganz so schlimm wie der vom Etze oder der von Gabriel, ein paar Tage später.
Also,
aber egal. wir kommen näher dazu. Ja. Aber wenn wir schon beim Randsportart sind, also sorry Teamkollegen, ist wahrscheinlich, ja, logischerweise. Wobei, die zweite Hälfte haben wir gross gespielt. Aber egal, interessiert niemand. Hockey-WM. Wie hast du das so mitverfolgt? Bist du schon zum Schweizer Superfan geworden in den letzten Tagen?
Nein, meine Meinung zu der Hockey-WM ist glaube ich, relativ klar. Ich finde es grundsätzlich eine WM immer etwas Cooles. Wenn die WM jedes Jahr stattfindet, wertet es ab. In einem Jahr, wo Olympia war, umso mehr, wo man wirklich die besten Spieler hatte, vor allem Olympia mit NHL-Stars, werden zu einer WM ab. Die war jetzt cool, gewesen, weil sie in der Schweiz war und die Schweiz einfach das schafft, halt wenn wir da sind vielleicht auch, aus jedem so einem Turnier, was da stattfindet, wirklich ein Fest zu machen. Begeisterung ist auch durchaus gross gewesen, sein Leserinteresse ist auch gross gewesen. Und ich wollte dann schon, dass der Finale gewinnt, weil ich habe gefunden, man kann über das Turnier sagen, was man möchte, eben es hat die Nationen darunter, ja, müssen wir nicht gross darauf eingehen. Aber am Schluss hast du mit Schweiz und Finnland zwei Nationen gehabt, die zu den Besten der Welt gehören, auch auf der olympischen Ebene, mit vielen NHL-Spielern, die jetzt einfach leider die Schweiz verloren hat.
Ja, es war ein schönes Turnier. Es war ein Grümpel-Turnier. Also randsportartiger geht gar nicht.
Grümpel-Turnier. Febu, du machst wirklich keine Freunde.
Nein, aber stell dir jetzt mal vor, eine Shoot-WM wäre jedes Jahr. Gut, ich spiele ja auch nicht nur 5 Nationen Fußball. Aber und dann fehlen von den 100 besten Spielern die 90. Also das würde ich nicht schauen. Also es ist schon... Es ist faszinierend, wie so ein Hype kann stehen. Es war eine schöne Stimmung. In meinem Umfeld waren alle total begeistert. Darum liegen eh natürlich falsch mit meiner Meinung. Aber mir zieht das einfach nicht, wenn die besten Spieler fehlen, wenn irgendwie Norwegen ist im WM-Halbfinale. Wenn die Zahl stimmt, habe ich immer in der NZZ gelesen, 3200 lizenzierte Spieler, inklusive Junioren. Also ich glaube, gemeint, weißt du, kann ich Bassersdorf erzählen, mehr lizenzierte Fußballer. Aber ja, für das gibt es Randsportarten. Es war ein schönes Turnier gewesen. Und natürlich habe ich am Schluss auch gehofft. Es war eine schöne Geschichte gewesen. Die Schweiz ist, glaube ich, die einzige Nation, die das Turnier ernst genommen hat. Wenn sie so gewonnen hätten, vielleicht kommt so eine Konstellation nie mehr. Aber ja, es ist, ja, es hat mich jetzt nicht wahnsinnig reingezogen, wie offenbar fast die ganze Schweiz.
Ich glaube, im Verhältnis gesehen, und das klingt jetzt ein bisschen blöd, im Verhältnis gesehen hat Kanada schon auch noch ernst genommen.
Ja.
Sie sind doch mit einigen grossen Namen auftreten. Natürlich, der NHL läuft immer noch, das heisst, viele Spieler, die im Einsatz sind, könnten nicht kommen. Aber Kanada hat eigentlich ein sehr gutes Team auf den Weg geschickt, weil die nach dem Olympiafinale dann würden sagen, hey, übrigens, wir können auch Weltmeister sein. Das haben sie nicht geschafft, weil sie als Team nicht funktioniert haben. Aber ich habe wirklich gefunden, Schweiz-Finnland ist voll okay gewesen. Das wäre auch ohne Problem. Kann das auch in einer normalen Besetzung in Olympia-Halbfinale sein mit NHL spielen? Kann sein. Leider hat es nicht gelangt. Und ich finde es schön, dass die Leute Freude, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Für die Spieler ist natürlich schon bitter, dreimal nacheinander ein Silber zu gewinnen und kein Goal zu schiessen. Aber man hat es einfach gemerkt, als du das Spiel auch verfolgt, es war von Anfang an viel zu nervös gewesen. Also wirklich, die haben die Fehler gemacht, wo sonst nicht passiert sind. Das erste Drittel war wirklich ganz schlecht gewesen. Das zweite Drittel ist dann schlecht gestartet, mit einer 5 gegen 3 Überzahl. Aber man hat sich ein bisschen gefangen. Und das Letzte, was ich noch möchte sagen, ist, und das ist, spricht mehr wieder für die WM und wie das ist mit den besten Spielern. Ich möchte noch erwähnen, wenn der Romagnosi den Böck hat, dann sieht das einfach 10-mal besser aus als bei vielen anderen, die auf dem Eis rumlaufen. Das ist so ein klasse Unterschied, weil das einfach einer der besten Spieler auf der Welt ist. Und das spricht wieder mehr für dieses Empfinden. Blöd, so eine WM, wenn von 100 die besten 90 fehlen.
Ja, also ich wollte das eigentlich auch noch anfügen. Romagnosi, aber auch Giannoni, vielleicht auch Timo Meier, der Gegenspieler wirklich unter die Haut geht. Die sind natürlich schon eine Inspiration. Kraft ihrer Klasse, Kraft ihrer Persönlichkeit, auch wie sie aufstehen, den grossen Spieler den Unterschied machen. Ich glaube, das kann man mitnehmen, auch als Fußballnationalteam, das jetzt abgewogen ist. Mhm. Also Josi gleich Chaka, also schwieriger Vergleich. Bitte tut mir nicht die Herren auf Federn, ich weiss es. Aber so ein bisschen von der Persönlichkeit, vom Vorangehen her. Und, also er hat es definitiv verdient, logischerweise eine Riesenfigur. Und jetzt wieder Feedback. Er ist natürlich auch Berner, ist ja klar. Feedback geschlossen. Ja, gehört ich endlich so ein bisschen aufhören, Bern immer so zu hypen, aber der offizielle WM-Song war ja auch auf Berndeutsch gewesen. Ist zwar überhaupt nicht meine Band, ich bin mehr Zürich-West, das wollte ich schon lange mal fragen. Was bist du eigentlich, Zürich-West oder Patent-Ochsen? Oder interessiert dich beides nicht?
Es ist alles vor mir. Ah. Alles vor meiner Zeit gewesen.
Ja, komm jetzt. Also ja. So jung. Aber gut, ich werde Thema Randsportart zwei Sachen schon noch schnell loswerden. Also ich bin natürlich brutal geflasht. New York Knicks starten morgen, Mittwochabend, New Yorker Zeit, ihr erstes NBA Finals seit 27 Jahren, wo sie gegen San Antonio verloren haben. Jetzt spielen sie gegen San Antonio. Ticketpreise im Madison Square Garden, kannst du dir einen Ferrari kaufen schon fast. Aber riesige Euphorie, der Bürgermeister von New York hat gestern so ein bisschen aus Witz, aber eine offizielle Zeremonie, der Schulkinder gesagt, sie dürfen offiziell die Spiele schauen. So ein grosser Moment für die ganze Stadt New York. Wahrscheinlich ist Randsportart der falsche Begriff. Und Sven, etwas ganz, ganz Wichtiges. Italien ist jetzt eine Tennisnation. Drei Italiener im Viertelfinale. Und Joao Fonseca, mein neuer Liebling. Rio Einwohner hat Djokovic rausgetan. Da sind wir, glaube ich, beide nicht traurig gewesen. Und ich hoffe, er verhindert den Sieg vom einzigen Deutschen, der noch im Turnier ist. Bist du da dabei, French Open, oder ist die Zeit weg?
Nein, ich bin natürlich vollkommen dabei. Ich bin nicht ganz so, wie du jetzt da mir da unterstellst. Ich hätte ehrlich gesagt am Novak den Titel nochmal gegönnt. Jetzt, wo der Sinn nicht draussen war. Weil, man kann immer noch über ihn halten, was er möchte. Das ist einer von der besten, wenn nicht der beste Tennisspieler in der Geschichte. Ich glaube, da hat man die drei Namen, die da rumgeistern. Ich glaube, das kann man sich festlegen. Aber, wo der Sinn nicht draussen war, und das war schon eindrücklich, wie er rausgekriegt ist, und der Djokovic ist der einzige von allen anderen Namen, neben Alcaraz und Sinner natürlich, wo jedes Mal trotzdem im Halbfinale gestanden ist und immer nur an einem von diesen zwei gescheitert ist. Und alle anderen Youngster und Nachwuchshoffnungen und irgendwelche Namen, die schon lange immer wieder gehört, wie in Zverev, sind nie so konstant gewesen wie er. Und da, wo ich schon denke, wo Sinner draußen war und Alcaraz gar nicht startet, jetzt ist die Zeit für den Novak. Man hätte ihm das auch gegönnt, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich schauen, für wer ich bin. Also Zverev ist es nicht.
Was? Es sind, glaube ich, 3-19-Jährige noch dabei. Aber du hast natürlich recht. Ich glaube, der Sinner, wenn er nicht... Also das habe ich wirklich auch noch selten gesehen. Der hat schwäche Anfall gehabt. Der wäre auch durch das Turnier spaziert. Das ist schon so. Aber das passiert im Sport. Das passiert, ja. Krass, krass. Aber komm, wir gehen in die einzige richtige Hauptsportart. Gleich noch Frage vor Woche. Stelle ich dir jetzt mal. Hast du das Gefühl, die Schweizer Nazi ist bereit für die WM?
Also ich würde sagen, 25 von 26 sind bereit für die WM. Einer kann noch nicht bereit sein für die WM. Und das ist der Prelimbolo, der es nicht im Flieger geschafft hat, weil er ist ein Problem hat. Dazu muss man sagen, ich habe das jetzt mit einem Schmunzeln erzählt, das ist natürlich nicht so etwas Tolles, wenn man das hat. Und es muss natürlich ganz klar nicht ein Fehler von Prelimbolo sein, sondern das kann durchaus passieren, das passiert öfters. Ich habe das auch schon in meinem Umfeld erlebt, dass es Genehmigungs-ISTA dann wirklich kurz vor dem Flug auf einmal wieder auf Abklären zurückgeht. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Problem wird bei ihm, aber er muss sicher nachfliegen. Und ja, also grundsätzlich glaube ich schon, dass die Nazi bereit ist für die WM. Also das Gute ist ja, man hat jetzt noch eine Zeit, bis es losgeht. Man startet, wir haben schon öfters gesagt, der Spielplan ist für die Nazi gelegen mit dem Start gegen Katar. Das heisst, du hast nicht gerade den Gastgeber, also einen von den Co-Gastgeber oder Bosnien, der möchte zeigen, dass sie besser sind als die Schweiz, sondern du hast wirklich ein Team, das qualitativ einfach schlechter ist und mit 3 Punkten bist du einfach schon fast weiter. Und deshalb ist natürlich, glaube ich schon, dass die Nazi bereit ist für die WM.
Ja, Embolo, unglücklich. Ich denke, es wird nicht der letzte Fußballspieler sein oder auch Funktionär, der so startet in das Abenteuer. Es wird sicher, ich glaube sogar, der eine oder andere wird nicht können einreisen, hoffentlich nicht Spieler. Aber sie sind schon...
Südafrika hat ja einen Tag Verspätung schon gehabt. Genau. Dort war aber der Verband, der glaube einfach die Visas nicht richtig organisiert hat. Nicht irgendwie USA, sondern irgendwie ein Verband, der komplett versagt hat. Aber das Team, das das Eröffnungsspiel spielt, hat einfach mal wieder verspätet einen verspäteten Tag. Weil irgendetwas nicht in den Gang geklappt hat.
Ja, weißt du, ich habe Geschichten gehört, also die screenen alles. Ich meine, der Prel ist kürzer vor Gericht gestanden. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat. Aber ich habe auch gehört, auch Journalisten, weißt du, da werden Social Media Profil also wirklich sehr, sehr akribisch untersucht, ob irgendwo etwas Antisemitisches oder was auch immer vor 15 Jahren eingetreten wurde. Und das ist, man kann das völlig übertrieben finden zum Teil, aber es ist jetzt nur noch so, wie es ist. Und ich denke, wir werden leider die eine oder andere vielleicht unschöne Geschichte hören.
Ja, also wie gesagt, ich habe in einem ganz nahen Umfeld so etwas erlebt und es ist sehr unschön geendet und betrifft immer noch Sachen in meinem Umfeld und mich auch. Deshalb, ja, das ist halt, das Land ist, egal wer dort an der Macht ist übrigens, wollte ich noch loswerden. Mhm. In meinem Umfeld war es deutlich vor der Trump-Regierung. Das Land ist schon immer restriktiv gewesen, wenn es so um die Einreise gegangen ist. Und es hat sich eher, sagen wir, verschlimmert ist das falsche Wort, eher noch intensiviert.
Also ich bin sicher schon, ich weiss doch auch nicht, 30 Mal, 40 Mal eingereist, ich habe jetzt nie ein Problem gehabt. Aber du
ich werde jedes Mal rausgenommen, zum Beispiel. Jedes Mal gehe ich in einen Raum.
Scheibe. Ja. Aber ja, wir haben die Schweizer Nationalmannschaft gesehen spielen gegen Jordanien. Ich hatte mega Freude an der Aufstellung. Ich hatte ja sehr eine wilde Aufstellung mal hier aus Take präsentiert. Vor etwa 4, 5, 6 Wochen. Es war nahe an der. Ja. Also der Rieder für Ebischer. Und der Rieder war ja noch angeschlagen. Gewesen. Und er ja Freude, wenn der Mansambi eine Rolle bekommt. Ich habe natürlich Freude, wenn der Zakaria in Frührkette spielt. Was er jetzt da hat. Mir gefällt die Aufstellung so. Ich würde wahrscheinlich noch den Rocca vorbringen, statt dem, ja, weiß auch nicht, Vargas. Aber der Vargas braucht natürlich seinen Platz im Team. Aber grundsätzlich bin ich dann gespannt. Ich denke, jetzt in dem ersten Spiel, wo die Schweiz ja dreimal sicher Favorit ist, oder sicher nicht Aussenseiter, kann das gut sein, ob er das so wird spielen, der Jakin im Achtelfinale gegen Holland oder Portugal, glaube ich nicht. Aber es hat mir gefallen, gute Ansätze. Die Mannschaft ist zusammengewachsen, selbstbewusst, breiter geworden, by the way. Finden mehr alternative Personal. Und es hat doch gar nicht so schlecht ausgesehen, teilweise Kombinationen.
Ja, ich finde auch, es hat ein bisschen passt. Ich finde es immer komisch, dass der Zakaria nicht nicht im Zentrum spielt, in der Dreierkette, sondern auf der Seite draussen. Das ist wieder etwas anderes. Aber auch Freude gehabt, dass der Mansambi eine Rolle gespielt hat, gebe ich dir natürlich komplett recht. Ich finde, das muss auch so sein am Turnier selber. Ich glaube jetzt, das Spiel gegen Australien, das passieren wird, werden wir wirklich eher die Aufstellung sehen, wie es dann wird passieren. Weil dann alle Spieler wieder fit sind. Ich meine, auf dem Rieder hat er mit dem Müssen verzichten. Ein Okavo ist auch noch nicht bereit gewesen. Die werden bereit sein wahrscheinlich gegen Australien am Samstagabend, unsere Zeit. Und ich glaube, ehrlich gesagt, am Schluss trotzdem wieder an Silvan Widmer und einen Ricardo Rodriguez einen Weg finden in die Mannschaft.
Ja, aber weißt du, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, es wird nicht allzu viele Änderungen geben in der Aufstellung. Also, ob der Ricci, man kann sich fast nicht vorstellen, dass der Ricci nicht spielt von Anfang an. Da bin ich bei dir. Silvan Widmer, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ihn hat ein bisschen das Vertrauen verloren, aber ich lasse mich überraschen. Aber sonst kann das eigentlich schon eine Aufstellung sein, die verhebt. Oder glaubst du, er wird wieder auf Viererkette zurückgehen? Das glaube ich nicht. Sonst hätte er das nicht so getestet jetzt.
Ja, also das mit dem Format ist so eine Sache, also mit dem Format, mit der Aufstellung, mit der Formation. Weil es wird immer Muri auch zugute gehalten, dass er das Team hat, das er in zwei Formationen kann spielen kann. Das heisst, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie nochmal jetzt gegen Australien nochmal das System wechselt und dann auch wieder an der WM in der Start oder in dem ersten Spiel, dass wieder ein anderes System spielt, weil sie ja mit den beiden Systemen, die sie haben, klar kommen und das einfach nochmal testen wollen. Also ich finde es nicht unmöglich, ist nicht festgefahren auf das, wie sie jetzt gespielt haben.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine WM wird geben mit mehr personellen Wechseln als sonst, jetzt ganz grundsätzlich, nicht nur bei der Schweiz, wo es ja, wenn du weit kommst, ist eh mal ein Match mehr, also durch das 16-Finale dazukommt. Und es ist heiß, es ist intensiv, ein strenges Programm, lange Saison. Es würde mich nicht überraschen, wenn mehr gewesen wird. Und da hat die Schweiz natürlich jetzt schon, das finde ich gut. Also weißt, mehr Alternativen. Du hast 15, 16 Spieler, die problemlos springen können. Wo du nicht sagen musst, oh, das ist jetzt wirklich eine Schwächung. Und das gefällt mir. Schlussendlich ist es relativ einfach. Jetzt vor diesem Turnier wird irgendein Achtelfinal definieren, ob es ein grosser Erfolg ist sie oder nur ein Erfolg, als vorher wäre eine Enttäuschung. Und vielleicht, wenn der Jakin jetzt auch die Lehre daraus gezogen hat, oder planet er vielleicht schon auch ein bisschen auf dem Match her, wo ja der sicher nicht Favorit bist, außer es gibt wahnsinnig viele Überraschungen. Und dann könnte ich mir vorstellen, schon die eine oder andere personelle Überraschung vielleicht auch mal geben. Und vielleicht wird sogar einer von den Leistungsträgern, der schon ein bisschen älter ist, mal ein Match pausieren, wenn sie sich zum Beispiel schon qualifiziert haben, zum Beispiel, und so weiter. Also es wird ein kleines anderes Turnier geben, das glaube ich ganz, ganz generell. Also einfach grösser, heisser und so ist als sonst.
Ja, was man nicht vergessen mit der, immer so die Erwartungshaltung und so. Ich glaube, wenn ich das richtig durchgetippt habe, ist das so, wenn die Schweiz Gruppe Erster wird, also wie man es jetzt erwarten mal würde, oder? Dann werden sie irgendwann im Achtelfinale wahrscheinlich auf Portugal treffen, wo ihre Gruppe mit Usbekistan, Kongo und Kolumbien wahrscheinlich auch werden gewinnen.
Genau.
Und das ist die Chance groß. Also ich weiß gar nicht, ob es gut ist, Erster zu werden, weil dann ist Achtelfinale schon sehr schwierig.
Zum Zweiten ist, glaube ich, Holland sehr realistisch.
Ja.
Die sind halt das. Aber wir machen jetzt grosse WM-Special-Vorschau in einer Woche. Was ich mich noch gefragt habe, jetzt sind sie heute sie ist am 2. Juni abgeflogen, wir wissen warum, akklimatisieren, Zeitzone und so weiter. Aber es ist schon eine brutal lange Zeit. Also weißt, es wird kein Lagerkoller geben, San Diego ist traumhaft, es hat Golfplätze, es hat ganz viele schöne Möglichkeiten, sich dort zu verdörlen. Aber es geht ja schon verdammt lang bis das 16-Finale. Also ich weiss, es ist ja... ich weiss jetzt nicht genau... Und der Jakin hat ja heute gesagt, da habe ich recht müssen schmunzeln. Es gäbe keinen Ausgang. Ausgerechnet der Jakin, der also ziemlich jede Regel gebrochen hat, durch Spieler und vielleicht auch später auch brechen kann. Macht jetzt da einen auf grossen Strängen und so. Also die werden sicher Freiräume bekommen, da bin ich 100%
gesagt. Er hat ja nachher noch erwähnt, er hat ja zuerst gesagt, er möchte noch klarstellen, was mit Ausgang gemeint ist, weil die Frage ist ja von meinem Kollegen, ob sie einen Ausgang können. Wir haben natürlich nicht Party gemeint, sondern wir haben gemeint, dass man kann, ob man in San Diego unterwegs sein am Strand und so. Und das hat der Muri dann auch mit einem Lachen klargestellt, hey, es ist wie, man hat genug Sachen, die man kann machen. Und wenn man mal einen Hafen will und dort ein Käferli trinken, dann wird man das auch können machen. So ist eigentlich die ganze Unterhaltung gewesen. Einfach jetzt nicht gerade im Club in San Diego. Was ich noch verstehe, ehrlich gesagt, mal abgesehen davon, wegen Regelbrechen und so. Heutzutage, ich meine, die Schweizer Nazi hat letztes Mal in Katar ein Problem gehabt, weil alle verkältet gewesen sind. Je mehr Menschen unter Menschen ist, desto eher ist die Chance gross, dass man erkrankt etwas. Und ich glaube, die Spieler sind alle genug professionell, um zu wissen, hey, ein bisschen vorsichtig sein, lieber im Umgang mit anderen Menschen, sagen wir mal so.
Ich werde mit dir, ich habe ja lustigerweise zwei Spieler eine Woche eingeplant in unserem rudimentären Ski. Beide Innenverteidiger. Beide Weltklasse, Fragezeichen. Der Sascha Rufer hat im Länderspiel gesagt, man könne den Manuel Akanji in die Kategorie aufhieven, Weltklasse. Ist der Manuel Akanji ein Weltklasse-Verteidiger?
Das habe ich von einem deutschen Content Creator auch in dieser Art und Weise gesehen, gehört respektive, erweitert die Weltklasse schon garantiert, so wie ich jetzt das, die Frage beantworte. Weil er schon sehr viele Jahre mittlerweile auf Top-Level ist. Er hat bei Man City gespielt auf Top-Level, man spielt bei Inter Mailand auf Top-Level. Das sind jetzt wirklich zwei große Clubs in Europa. Und deshalb würde ich schon sagen, er hat das verdient, dass man kann sagen, hey, er sei sicher erweitert die Weltklasse. Meiner Meinung nach ist er wahrscheinlich sogar wirklich Weltklasse.
Ja, ich glaube, erweitert die Weltklasse trifft bei ihm. Es ist noch spannend. Also logischerweise habe ich ihn die ganze Saison sehr eng verfolgt, wo er bei Inter Mailand spielt. Und er ist wirklich ein unglaublich guter Verteidiger. Also rein sein Körper, das ist eine Maschine, der ist, er erledigt vieles unspektakulär, wo er sehr, sehr ein gutes Stellungsspiel hat. Er antizipiert gut. Er kann in der Dreierkette, in der Viererkette, ich glaube, er kann den Aussenverteidiger spielen in der Viererkette. Er macht kaum einen Fehler, er ist sehr, sehr konzentriert. Und durch das, dass er so spielt, wie er spielt, kommt er gar oder sehr selten in schwierige Situationen, wo er eben schon vorher schaut. Er hat natürlich, müssen wir jetzt auch sagen, immer in also Basel, Dortmund, City, Inter, eigentlich immer in Titelkandidaten-Teams gespielt. Sprich, er hat wenig zu tun gehabt, rein defensiv. Und hat, ist auch immer ein bisschen im Schatten gestanden. Also bei Basel, wo er jung war, bei Dortmund war er jetzt auch nicht der Star gewesen. Bei City sowieso nicht, Diaz, die haben so viele Weltklassenverteidiger. Bei Inter, wenn man vorab redet, Ronaldo Bastoni, Top-Weltklassenverteidiger. Es wird dem Balkanischen manchmal fast nicht gerecht. Und er ist wirklich gut, er ist super. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn er Portugies wäre oder Spanier, hätte er halt nochmal ein bisschen höheres Standing. Oder er ist halt nur Schweizer, in Anführungszeichen. Und ich finde schon, es kann jetzt sein Turnier sein, also auch wie in der EM vor zwei Jahren. Also das war für mich der beste Verteidiger vom Turnier gewesen. Vielleicht übertrieben, sage ich jetzt mit der Schweizer Brille, aber sehr, sehr, sehr ein gutes Turnier. Und ich glaube, ich gehe so weit, dass ich sage, es wird der wichtigste Spieler für die Schweiz an dieser WM. Weil er auch Leader ist, er ist greift, er hat so viel Erfahrung, so viele Titel gewonnen, er strahlt eine unglaubliche Ruhe und Selbstsicherheit aus. Und ich sage das jetzt nicht, wo er bei Inter spielt. Ich bin schon ein bisschen Fan von seiner Spielweise. Also er macht das super. Er wäre auch, ich glaube, mittlerweile bei jedem Club der Welt, auch bei Real oder bei Bayern, könnte er eine Verstärkung darstellen.
Ja, hundertprozentig. Und du hast etwas Wichtiges angesprochen zu ihm. Und das war wirklich so, gewesen, er war immer ein bisschen im Schatten gewesen, bei allen Vereinen. Ich meine, bei Dortmund hat er auch neben Mats Hummels gespielt, der auch wirklich jahrelang einer der besten Verteidiger auf der Welt war. Irgendwie über 90 Spiele haben die gemeinsam absolviert. Das heisst, es war dort auch gewesen. Aber er ist ja nicht einfach nur so ein Mitläufer. Er war bei keinem Verein ein Mitläufer, sondern hat bei allen extrem wichtig gewesen. Und er hat gewusst, der muss genau so spielen, wie er spielt, damit es im Konstrukt, dem Konstrukt auch funktioniert. Mhm. Und das ist wirklich ein mega, also eben die Art und Weise, wie er Fußball spielt, gefällt mir sowieso eigentlich grundsätzlich, weil es ein Sorry, er kann alles, er ist einfach spielintelligent und wir wissen beide, wie es mir, was spielintelligentes Spiel eigentlich haltet. Und das ist wirklich etwas, das kannst du nicht lernen und das ist wirklich, er hat sich einfach in allen Facetten von seinem Spiel verbessert und ist einfach wirklich ein super Fußballer. Und er ist ja auch Teil von einer Dokumentation gewesen, um da den Übergang zu schaffen, wo rausgekommen ist am letzten Freitag mit der Premiere in St. Gallen ist es, glaube ich, ein Film, wo «Die Belonging» heisst. Und du bist dort ja beteiligt gewesen, glaube ich, oder?
Ja, genau. Und dort ist der Akanji eine von der Hauptfiguren. Ich werde vielleicht, bevor wir zu dieser Serie kommen, noch schnell etwas zu ihm sagen, weil ich kenne ihn ja als Journalist schon lange. Ich habe viele Interviews gemacht. Ich war auch mal zu Manchester bei ihm gewesen, recht lang, ein 1-zu-1-Interview. Und vielleicht ist das, was manchmal noch ein bisschen fehlt, damit er grösser ist. Er ist mega intelligent. Also er hat etwas zu sagen, aber er ist manchmal fast ein bisschen zurückhaltend. So, ich finde ihn im Umgang mit der Öffentlichkeit sehr vorsichtig auch. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Das ist keine Kritik im Fall. Das ist mehr so ein bisschen mein Bild, das ich von ihm habe. Und wenn er off the record mit ihm redet oder er hört, was er alles so macht, er hat eine hohe Sozialkompetenz, er ist ein Familienmensch. Es gibt eigentlich nichts Negatives über ihn zu sagen, aber manchmal kommt er fast ein bisschen zu wenig über, wenn du jetzt 100 Leute fragst, was ist der akanische Verein, ist schwierig, über Shakiri, Chaka, Som, andere, sie irgendwie haben eine klarere Kontur, das ist vielleicht auch, weil er schon so lange im Ausland ist. Und in dieser Serie, der Belonging, die auf Sky und Blue kommt, ist eine vierteilige Doku, wo es um Doppelbürger geht, also in der Hauptrolle sind der Akanji, der Embolo, der Rakitic, der sich für Kroatien hat entschieden, der Haidari, der sich für Kosovo hat entschieden und ein junger GC-Goli, der 2-3 Jahre begleitet wird, der portugiesische Wurzeln hat. Ich war so eine Art Berater von der Produktionsfirma Low Motion und konnte auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und ich muss dir eins sagen, also wie der Embolo und der Akanji überkommen, ist absolut sensationell. Genau das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, was manchmal fehlt beim Akanji, kommt aus. Also es ist natürlich auch super, man hat zu ihnen heim können, sowohl auf Manchester als auch auf Mailand. Beim Embolo war man zu Monaco zu Rennen. Man hat mit den Müttern, Vätern, Geschwistern geredet, mit den besten Freunden. Der Embolo streift einmal durch Basel und geht seine Jugendkollegen besuchen. Akanji, sensationell. Auch wie sie über die Entscheidungen reden. Ich meine, der Akanji sagt, es wäre mega schön, mal mit Nigeria eine WM zu spielen. Der Embolo sagt, oh, das war die schwierigste Entscheidung von meinem Leben, Kamerun oder die Schweiz. Und sie nehmen uns, wie man so schön sagt, wirklich mit ihren Gefühlen, die wir gar nicht nachvollziehen können. Ja, ich bin Schweizer, also ich bin jetzt ein wahnsinniger Patriot, aber wir kommen gar nicht in so eine Situation. Ich weiß gar nicht, ob du einen deutschen Pass hast, aber sie haben natürlich wahnsinnig krasse Wurzeln. Oder, und die ganze Doppeladler-Geschichte kommt vor. Man war im Kosovo und hat dort mit vielen Leuten, mit Journalisten, mit Menschenrechtsvertreterinnen und so weiter geredet. Es ist wirklich, klar bin ich ein bisschen parteiisch, aber es ist eine super Serie, eine gute Einstimmung auf die WM. Und der Embolo und auch der Akanji, also der Embolo vielleicht noch letzten Punkt, begleitet man zum Beispiel zu seinem Gerichtsverfahren in Basel im Auto und so weiter. Die haben dort, man spürt, dass sie sich wohlfühlen, sie geben wahnsinnig viel Preis. Und ja, und das ist schön, es ist wirklich eine schöne Serie, und wo sehr zu empfehlen ist.
Wir haben auch einen Artikel darüber geschrieben, also ihr könnt auf 20 Minuten mal einen Artikel schauen, so im Vorfeld, wo wir zu der Premiere gemacht haben, zu diesem Thema. Die wird bald rauskommen, respektive ist vielleicht sogar schon draußen, oder? Ich bin jetzt nicht ganz sicher.
Sie kommt jetzt, glaube ich, Blue und Sky
genau. Ausgeschlagen. Genau. Und dann, die es Interesse haben, könnt ihr schauen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir aber weiter, oder?
Ja, vielleicht noch ein Punkt, den ich noch spannend finde. Es gibt immer wie mehr Doppelbürger in den U-Auswahlen. Also musst du mal U21 bis U15 schauen. Und der Kampf ist brutal. Also da geht es um Geld, da geht es um Macht. Mena Sanchez könnte theoretisch für Kap Verde spielen. Portugal wird auch schwieriger, du hast es zwar einmal erwähnt. Atacama, Nigeria wird sehr stark umgepoolt. Und da gibt es ganz, ganz jüngere, 16, 17-Jährige schon. Und der SV kann ja eigentlich fast nicht gewinnen. Es wird ihm ja zum Teil, der Haidari wirft ja fast vor, sie hat zu wenig um mehr gepoolt. Aber es ist so schwierig, du kannst einen 18-Jährigen nicht besprechen, du bist A-Nationalspieler. Also der Mittelweg zu finden, ich finde so politisch ein mega spannendes Thema. Aber ja, wir gehen weiter. Du darfst sagen, wie wir weitergehen.
Ja, wir machen den Mount andere Liga. Vielleicht bringen wir uns, sind wir uns das mal einig. Um eigentlich die Schweiz abzuschliessen vorerst.
Ja.
Also respektive Schweizer WM-Team. Aber, da möchte ich noch etwas loswerden. Die landet in San Diego, in L.A. und werden dann nach San Diego verfrachtet, ihres Camp. Mhm. Mit 20 Minuten sind natürlich immer tagesaktuell dabei. Wir werden vor Ort berichten. Und deshalb könnt ihr immer bei uns, findet ihr alles. Findet ihr alles, der Nazi. Möchte ich noch die Werbung, müsste ich nicht loswerden. Aber jetzt Mount andere Liga. Und zwar hast du dich entschieden, ist deine Auswahl gewesen, für die besten Schweizer Länderspiele.
Der Geschichte.
Und der Geschichte natürlich, weil du wolltest mir auch nicht wieder eins nehmen, wo ich einfach cool war, weil ich es schauen. Ich habe natürlich jetzt rausgestrichen, Schweiz-Türkei in Basel, ist das gewesen?
Mhm.
Wo die Schweiz gewonnen hat, habe ich jetzt rausgestrichen aus der Liste, weil sonst würdest du mich wieder beleidigen.
Ja, ich habe dich noch nie beleidigt.
Das ist eins von meinen ersten Länderspielen gewesen, aber das lassen wir mal so draussen.
Gut.
Einfach mal so. Deshalb will ich sagen, wir machen jetzt abwechselnd, und wenn man etwas überschneidet, dann tun wir einfach sagen, sticht.
Genau, zurück bis, ich weiß nicht, 100 Jahre ist schwierig. Sie waren ja mal im Olympia-Final gewesen. Da jetzt,
natürlich,
da
Olympia-Silber.
Da habe ich jetzt nicht genommen, das muss ich zugeben. Also ich fange an mit dem besten Schweizer Spiel, meiner Meinung nach, ist Schweiz-Frankreich. Bin ich im Stadion gewesen, Bukarest, Achtelfinal, EM, Penaltyschiessen, Jan Sommer gegen Kylian Mbappé.
Ja, also, Sommerheld, also ist sowas, was Nummer eins. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich in sozialen Medien unterwegs bin und wieder mal ein Ausschnitt kommt, der kommt regelmäßig, schaue ich mir alles an von diesem Spiel. Ich habe schon im, also eben parat am Sommer, weil sowieso, wie er nachher noch zugeschaut, zählt es nicht, und nachher zählt es brutal. Und für mich immer noch unvergessen, der Pass vom Garnit auf den Gavranovic. Und wenn er die von dieser Position reinzimmert, also wirklich völlig, ja. Also, Gavranovic hat sich in mein Herz hineingeschossen mit diesem Goal. Wird für mich unvergessen bleiben, und das ist ganz klar auch meine Nummer 1.
Gut, dann kannst du weiterfahren.
Ich habe mein 2 und mein 3, wir sind ungefähr auf dem gleichen Level.
Mhm.
Ich habe es einfach eindrücklich gefunden, wenn man Italien an der EM24 wirklich bodigt hat. Dass Grossitalien keine Chance hatte gegen die Schweiz. Deshalb habe ich Schweiz-Italien an der EM24.
Habe ich auch auf Nummer 2. Wow, du machst es gut, du machst Fortschritte. Sind wir ja auch im Stadion in Berlin. Ist nicht ganz so gross als Italien, natürlich, wissen wir alle. Mhm. Aber die Dominanz und die Selbstsicherheit, die Ausstrahlung, die die Schweiz hat, auf dem Rasen gezeigt hat. Ja, die Selbstgewissheit. Wir schlagen jetzt das Italien, eine grosse Fußballnation. Und der hat keinen Stich gehabt. Also, das war wirklich eindrücklich gewesen, in einem grossen Rahmen, in einem grossen Stadion, gegen ein grosses Fußballteam, gegen eine grosse Fußballnation. Genau, Nummer 3, ob 3 oder 4, sei dahingestellt. Bei mir Schweiz-Rumänien in den USA, WM94. So ein Generation-Spiel, nach 28 Jahren, glaube ich, zuerst mal wieder in der WM. 28, glaube ich. Ja, vor allem, das war Wahnsinn. Da war die Schweiz ja nicht so gut gewesen wie jetzt. Und wie der Alain Souter auch, natürlich auch in Erinnerung, dort gezaubert hat. Und grandios, grandioser Match gewesen, wo ich muss sagen, geht ja auch jetzt noch Dokus, glaube ich, darüber 30 Jahre später, hat man mit dem Match mit denen geschaut, glaube ich, oder irgendwann ist ein Bericht gewesen. Das werden sich alle Schweizer Fußballfans immer erinnern, wo es so ein Magic Moment war, nach Jahrzehnten vor Tristesse, wo wir zum Glück nicht so mitbekommen haben.
Ja, also mein Vater ist immer wieder von diesem Spiel am Schwärmen, dass das, also allgemein von dieser Mannschaft, dass das der Aufschwung war, dass nachher die Entwicklung des Schweizer Fußball so gut war, dass man jetzt eigentlich an jedem Turnier dabei ist. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das können wir auch mal sonst mal diskutieren, weil nach dem Turnier ist es auch wieder sehr lang gegangen, bis man irgendwo wirklich am Start war. Nur noch wenige von diesen 94 Generationen haben es nochmal an ein anderes Turnier geschafft.
Gut, 96 war in EM, aber ja.
Ja, genau. So.
Aber ich weiß, was meinst du. Ja. WM ist 12 genau. Jahre gegangen.
Genau.
Aber hast du so das Spiel?
Nein.
Ah, okay.
Also ich habe es am Schirm gehabt. Ich habe gedacht, du wirst es nehmen. Ich habe es gewusst, du wirst es nehmen. aber ich habe eins genommen, was mich ein bisschen mehr beeinflusst hat. Und das war WM 2010 gegen Spanien, der Sieg. Jason Fernandes.
Ja, das ist meine Nummer 4, aber erzähl du
zuerst. Ein Schlagzeilen, wo mich auch das Leben lang wird prägen vom Blick, ist das Geilson. Für mich bleibt das einfach der Geilson. Das Turnier ist nachher ja dann relativ früh fertig gewesen. aber so gut, einfach Spanien bezwingen, den späteren Weltmeister. Und dort war wirklich noch eher die kleine Schweiz, weil der Aufschwung ist dann nachher wirklich gekommen, ist eindrücklich gewesen.
Genau, das ist mein Nummer 4. Eben, dann meist bin ich auch beruflich gewesen. Und das Einzige, was schade ist, also klar, der späte Weltmeister, der so dominant war in dieser Phase, vorher und nachher beide waren Europameister, schlagen. Aber der Hitzfeld, tut mir leid, die Kritik muss man anbringen, hat es natürlich nicht vercoacht, viel zu defensiv aufgestellt in den weiteren Spielen. Die Ausgangslage war fantastisch gewesen. Dort schon, dort war es noch nicht so normal gewesen, dass die Schweiz halt so weit kommt. Seither hat sie an jedem Turnier, das sie teilgenommen hat, die Vorrunde überstanden.
Also ab 14.
12 sind sie nicht dabei gewesen, genau. Ja. Einfach jeder, der sie teilgenommen hat. Und das ist schon ein bisschen schade, aber wir wollen nicht lästern. Es war eine unglaubliche Leistung gewesen, taktisch schon. Die sind gegangen, die Gielen dort. Und von dem her, jetzt fährt übrigens gerade ein riesen Sturm an hier in Bern. Ich höre im Hintergrund. Aber es ist für meine Nummer 4. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was deine Nummer 4 an der Brühe ist.
Ich habe ein Spiel genommen, ich habe gesagt, ich habe 3 klare gehabt. Und mein 4 war so, habe ich nicht selber erlebt. Und das, darum bin ich auch zwischen dem 94 am Schwanken oder am 54. Mhm. Und dann habe ich mich für die Heim-WM entschieden, das Eröffnungsspiel von der Schweizer Nazi.
Ich hätte jetzt gedacht, 7-5 gegen Österreich, aber nicht der Lage. Also was ist das gewesen? Gegen wen haben sie denn gehabt?
Du stellst mir Sachen, Moment.
Ja, jetzt nimmst du ein Spiel aus, das der Gegner nicht macht. Jetzt hättest du ja können bluffen.
Nein, warte, Moment. Ich habe mir alles aufgeschrieben und ich habe mich natürlich vorbereitet.
Okay, sie weiss es.
Moment. Sie haben gewonnen gegen Italien 4-1.
Ah, schon wieder Italien.
Ja, es ist immer Italien bei mir. Genau. Also es ist wie nachher sind sie ja neue Kurvenphase eingezogen und alles. Also ich hatte 3 Mount an der Liga gehabt und das war eigentlich mein 4. gewesen. Ich bin wirklich auch wieder am Schwanken gewesen, sollte ich vielleicht sogar noch mal so etwas Eindrückliches nehmen, wie ich habe fast noch mal in Italien genommen, wo der Sommer Penalty vom Jorginho hebt und so für die WM. Das ist auch wieder etwas mehr, was mich betrifft. Oder an der Heim-EM 2008, aber dort habe ich zu wenig positive Erinnerungen am Schluss. Ich habe kurz noch gehabt, ich tue jetzt einfach alle Spielapparate, die in meinem Kopf waren, WM 2006, aber dort habe ich die 1 genommen in Hannover gegen Südkorea. Mhm. 2-0 ist es, glaube ich, geworden. Und das habe ich nur genommen, weil ich dort im Stadion gewesen bin. und darum habe ich gefunden, dann blöffst du mich wieder an, ich das anonyme. Darum habe ich jetzt mich für die WM 1954 entschieden, ohne Ahnung zu haben, vor der Recherche, was ist denn überhaupt passiert. Aber ich habe mich für das entschieden.
Finde ich gut, das ist immerhin eine Heim-WM. Also ich sage auch noch schnell zwei, drei Spiele. Schweiz-Italien, 1-0 im Wankdorf, 1993, Hottiger. Ja, bin ich nicht sicher, aber so, eben dann waren so Siege noch selten gewesen. Eigentlich eines der besten Spiele, das die Schweiz je gezeigt hat, war in Sao Paulo, WM 14 gegen Argentinien.
Ja.
Glerin Zemaili.
Endet leider dramatisch.
Ja, endet sehr dramatisch. Lichtsteiner Fehler, Messi, Geniestreich, Di Maria. Aber super Leistung, wirklich sensationeller Match von Schweiz. Es hat viel. Es hat viel gute Spiele gegeben. Schweiz-Schweden mal 4-2. WM-Barrage gegen Türkei. Das Hinspiel in Bern war sehr gute Leistung, 0-5. Von dem her, ja, es ist gar nicht so einfach. Logisch, wenn jetzt dann mit Leuten, die Generation von unseren Vätern redet, kommen vielleicht noch Spiele aus den 60er Jahren, die ja zum Teil auch gar nicht so schlecht waren. 70er Jahre war es, glaube ich, eher dunkel gewesen, aber wer weiß, vielleicht gibt es da auch irgendein Spiel, wo wir zwei gar nicht dran denken. Aber es ist ja Spielerei und immerhin ist die Auswahl gross. Also das ist,
ja, das ist ein gutes Zeichen. Cool. Ja. Vielleicht kommt jetzt nach dieser WM kommt ja vielleicht einfach mein WM 54 verschwindet für die WM 26, das wäre doch ein Traum.
3-1 gegen Ronaldo im Achtelfinale. Apropos WM, also eben, wir reden nächste Woche ausführlich darüber. Was mich im Moment am meisten so ein bisschen beschäftigt, sind so ein bisschen die Aufgebote. Wer fehlt, wer verletzt sich? Jetzt ist der Baumgartner, glaube ich, von Leipzig. Das ist natürlich bitter,
ja,
für Österreich. Für mich der beste Österreicher im Moment. Oder in Brasilien.
Einschiessen.
Ja, das ist unglaublich. Das war so gut drauf. Also, und auch sonst, du hast ja die Liste noch gesehen, wer nicht dabei ist. Also Portugal, Holland, Deutschland, Brasilien, Argentinien, Frankreich, die Teams, die da nicht dabei sind. England, Top 11, sind ja Halbfinalkandidaten, alles. Aber ja, es ist wie es ist. Und viele Trainer haben halt schon, wir haben den Tuchel recht streng kritisiert, aber es zeigt sich jetzt so ein bisschen, ja, eben, du rechnest mit 6, 7, 8 Wochen aus WM-Top, auf WM-Favorit. Und da musst du halt schon ein bisschen auf die Teamhygiene schauen. Und das zeigt sich jetzt mit Brasilien, könnte Neymar, der ja jetzt wieder verletzt ist und vielleicht erst im dritten Spiel und so weiter, das könnte schon noch ein bisschen Theater geben, obwohl er natürlich sehr beliebt ist bei den Mitspielern und jetzt nicht irgendwie, ja, wenn er den verletzt ist, ist er verletzt. Aber genau das hat der Ancelotti ja eigentlich wollen verhindern. Und vielleicht noch ein Punkt, wenn es dann nicht gut kommt, wird er garantiert irgendjemand nach der WM sagen, hätte ich mich doch durchgesetzt. Nike hat natürlich Druck gemacht, die Öffentlichkeit und so, dass der Neymar muss dabei sein. Ich habe mega Freude, aber es, ja, wird spannend.
Also, du hast etwas angesprochen, was ich eigentlich wirklich mir aufgefallen ist. Es gibt wirklich viele Teams, die einfach mal gewisse Namen die heilen, die eigentlich nicht dürften die heil bleiben, von der Qualität her. Es tönt aber dann auch ein bisschen immer, dass solche Trichter, das sind Stinkstiefel. Und darum nimmt man sie nicht mit, weil sie nicht ins Team passen. Das muss nicht unbedingt so der Fall sein. Mhm. Aber es hat immer so ein bisschen ein Geschmäckle, würde ich mal sagen. Amix. Mir ist noch aufgefallen, meine These, die ich jetzt da aufgestellt habe, ohne dass ich auch einfach ein paar Namen aufgeschrieben habe. 40 ist das neue 30. Also sind natürlich riesige Spieler, oder? Wenn man da über Messi, über Ronaldo, über Modric, über Dzeko, das sind natürlich Spieler, die den Fußball über die letzten Jahre geprägt haben.
Manuel Neuer.
Und jetzt, der, wo jeder, du weißt, wer ich meine, der, wo jede WM wieder spawnt. Spannend, also jede WM auftaucht, vor 4 Jahren lang in der Versenkung verschwindet und dann wieder jede WM kommt, ist auch dabei. Bei einem Gastgeber. Weißt du, wer das ist?
Bei einem Gastgeber? Das
ist absolute Kultfigur.
Ich weiß nicht, was du meinst. USA.
Also, das musst du herausfinden. Er hat gespielt bei Club America, bei San Luis, bei Ajaccio, bei Malaga, bei Granada, bei Lüttich, bei Club America, bei Salernitana. AWS Football SAD, weiß nicht, was genau das ist, und Limassol.
Ich stehe auf der Leitung.
153 Länderspiele hat er absolviert. Das erste im Jahr 2005.
Sag mir schnell.
Ochoa von Mexiko.
Ah, der Goalie.
Der Goalie.
Ja, grossartig. Ja, stimmt.
Nein, aber es ist wirklich so, ich mag mich noch erinnern, vor ein paar Jahren ist es so, wenn du 30 bist, also ich meine, es hat Spiele gegeben im deutschen Nationalmannschaftsteam, die sind 30 gewesen und aussortiert worden wegen aus Altersgründen. Mhm. Weil es geheißen hat, ja, man muss einen Umbruch machen. Natürlich, die Spieler kommen auch immer jünger, es gibt immer Jüngere, das ist schon klar. Oder eben, Jamal ist auch ein gutes Beispiel, mit 17 ist schon das Ganze ein Stempel aufgedruckt und alles. Aber du hast trotzdem, aufgedruckt hat, der ist jetzt natürlich nicht mehr 17, aber du hast natürlich schon Spieler, die einfach mit der Gesundheit so gut umgehen, mit ihrer eigenen Gesundheit, mit ihrem Lebensstil, dass sie einfach wirklich auch länger spielen können, wenn du eine gewisse Klasse hast, wie die vorher angesprochenen. Und darum tut sich das natürlich jetzt auch durchziehen, dass es irgendwie im Team Leute hat, wie ein Ochoa, der 40 ist und irgendein 70-jähriger Offensivtalent. Das heißt, sie haben 23 Jahre Unterschied. Das ist völlig irrsinnig. Das ist wirklich Vater und Sohn und das viel öfters, als man meint an diesem Turnier.
Ja, man hat Thiago Silva, Sergio Ramos, sie beide über 40, haben gute Saisons gespielt. Ich habe noch eine Quizfrage. Weißt du, wie viele Spieler aus der Schweizer Liga dabei sind?
Du hast mich jetzt etwas fragen, was ich morgen abgeklärt hätte, weil ich möchte gerne noch Geschichte machen. Die Schweizer sind auch noch dabei, oder mit Schweizer Bezug. Ich würde jetzt sagen, aus der Super League.
Ja, aus der Schweizer Liga.
Okay, weil es gibt natürlich noch einen, der bei IB
zweite Mannschaft spielt. Das zählt
auch. Also, zuzüglich zur Nazi.
Ja, alle, die in Schweiz Fußball, die in Schweiz Geld verdienen. 12 und allein 6 von IB. Und ich sage es so schnell, wir können nächste Woche, also bei Schweiz ist der Keller, der Fassi, bei Bosnien ist der Gigovic, auch IB. Haiti ja. Ist der Termonzi IB 2 und der Delqua von Lugano. Dann haben wir Curaçao, haben wir Gomenencia von dem FCZ.
Klasse, ja.
Tunesien hat eben 2, der Bronn ist ein Tunesier, habe ich gar nicht gewusst, von Servet. 52 Länderspiel. Und der Valeri von IB, Rechtsverteidiger, ist ja noch eine Eingabe aus Sheffield, ich bin nicht sicher. Und der Mahmoud ist auch dort auch dabei, von Lugano. Ah. Ja. Und Algerien hat logischerweise der Hacham und offenbar der Melvin Mastil.
Der Goli, los an.
Goli, ja, ein Riesentalent, das ist schon älter.
Also Uschi im Goal gestanden.
Oder Stad Nione. Und dann haben wir noch...
Stad Nione.
Und der Letzte ist natürlich der Zigi von Ghana. Also ich habe jetzt hier auf einen Artikel verlassen, den ich jetzt aber gelesen habe, aus dem Kicker. Aber es sind doch, also 6 von IB, ich glaube, Inter nicht so viel, die Italiener nicht dabei. Mache auch schon mehr als 6. Aber finde ich noch viel. 6.
Ja, es sind sehr viele. Ich bin jetzt aber gerade, sorry, Mastil, habe ich mich jetzt gerade auf und Ausstieg gestürzt. Dabei ist es da nie mehr klar. Und er steht, wenn er nicht schon fix ist, so wie ich weiss, wieder, also er kommt ja zurück zu Lausanne, wird wahrscheinlich jetzt Nummer 1 sein, jetzt in der nächsten Saison. So ist geplant. Hat es den geschafft im Kader? Ich habe gemeint, die sind alle verletzt bei Algerien. Ich habe gemeint, die haben irgendwie 5 verletzte Goalies.
Ich weiß es auch nicht. Offenbar ist er dabei, ja. Aber das muss ich jetzt sagen, das ist nicht meine. Also das
weil, nicht. Ja, das ist eben so eine Geschichte, dass da irgendwie große Goalies gerade, weil der Lucas Zidane steht ja nicht im Goal. Der Sohn von Zinedine Zidane. Mhm. Und der hat irgendwie im letzten Spiel mit Granada irgendwie einen Kieferbruch erlitten oder so. Und die 3 anderen Goalies haben sich auch noch verletzt. Das ist irgendwie noch wild. Was hätte passiert beim Petkovic?
Gut, Lado. Wir müssen oder dürfen noch über ein Champions League-Final reden, das doch schon ein paar Tage her ist. Ist ein bisschen langweilig.
Nein, Moment. Etwas müssen wir noch schnell lösen.
Ah, stimmt.
Wir müssen noch schnell die neue WM regeln. Möchte ich dir noch schnell vorlesen. Und was der Verhalt ist, möchte ich kurz und knapp deine Einschätzung hören. Mhm. Also, es gibt 8 neue WM-Regeln. Mhm. Es gibt die rote Karte fürs Hand vor dem Liebli, vor das Maul nehmen oder das Liebli vor das Maul nehmen.
Finde
dass man nicht sieht,
finde was... ich übertrieben.
Gut, das ist mal das Erste. Ah, machen wir so, du darfst jedes Mal deinen Kommentar abgeben. Okay, gut.
Du aber auch. Das ist übertrieben.
Ja, oder? Ich finde es nach dem Prestiani-Skandal eigentlich völlig okay, ehrlich gesagt, weil wenn du etwas Schlaues zu sagen hast, dann musst du nicht dein Hand vor dem Maul nehmen oder erst das Liebli vor das Maul nehmen, weil du weißt genau, was dann rauskommt, sicher nichts Schlaues.
Gut.
Platzen. Warte. Ah, da habe ich das richtig aufgeschrieben. Also, platzenweise Verlassen des Platzes. Das habe ich, habe ich mir ganz schlecht aufgeschrieben. Jetzt musst du mir kurz helfen.
Ja, das ist wie eine Mannschaft in Senegal im Afrika-Cup-Final. Oder wie
ist
es? Also gibt es rot, aber du willst ja auch noch rot geben. Das wird wahrscheinlich nie zur Anwendung kommen. Aber,
genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ja, gut, also der Schiri, der Arme Sau im Afrika-Cup-Final, wo dort nachher alle müssen rot gegeben, die dort gegangen sind, ist ja völlig irrsinnig. Mhm. Was gut ist, was sicher Sinn macht, ist, dass man geile Karten früher gestrichen werden. Mhm. Respektive, dass man nicht nach der zweiten geilen Karte. Doch, man ist nach der zweiten geilen Karte gesperrt, aber sie werden gestrichen nach den ersten 3 Gruppenspielen. So ist es. Sehr sinnvoll, weil 2 geile Karten ist nichts auf so viel Spiel aus am Schluss. Mhm. Dann hat man einen Countdown von Standards. Man sieht es ja immer schon jetzt, wenn der Goalie den Ball zu lang in der Hand hat, oder respektive lang in der Hand hat, fängt die Schiri anzuzählen. Jetzt wird es auch bei Einwürfen und Abstößen eingeführt, wenn der Schiri findet, es geht zu lang, zählt er ab und sonst geht der Ballbesitz als andere Team. Was sagst du dazu?
Finde ich sehr gut. Das gleiche bei den Auswechslungen. 10 Sekunden Zeit. Sonst müssen sie eine Minute warten und in Unterzahl spielen. Und genau das gleiche übrigens bei Verletzungspausen. Darf erst nach einer Minute wieder rein. Bin ich hin und her gerissen, weil es ist, nicht jeder macht Schauspiel. Aber wenn eine Minute ist jetzt nicht die Welt, aber ich finde es gut. Alles, was das Spiel beschleunigt, all die doofen Zeitspielmethoden werden ein bisschen entschärft. Da kann man eigentlich nichts dagegen haben, oder?
Ja, nein, ich finde auch, es gibt im Skirennen auch ein bisschen mehr Macht. Bei den Einwürfen ist es mittlerweile wirklich ganz schlimm teilweise gewesen, wie lange die Leute damals gemacht haben. So kannst du einfach du hast als Skirennen einfach mehr Macht und die ist völlig gerechtfertigt natürlich, um das Spiel eben beschleunigen. Verletzungen ist 1:1 mein gleicher Gedanke gewesen. Ich dachte, wenn jetzt aber einer wirklich verletzt ist, muss gepflegt werden und das passiert halt einfach auch genug oft. Und dann muss er einfach nach einer Minute draussen warten, obwohl er wieder fit ist. Das ist komisch. Aber du hast natürlich wirklich so die Simulationen von Verletzungen oder einfach das Zeitspiel angreifen. Und jetzt kommt der Punkt, wo man nicht so toll findet, wahrscheinlich du sicher nicht. Der VAR hat mehr Befugnis. Bei einer zweiten gelben Karte, die zu gelb-rot führen kann, kann man es jetzt auch überprüfen. Bei einer Spielverwechslung, die zu rot oder gelb führt, wird es auch überprüft. Und bei unkorrekt gegebenen Ecken sollte das schnell abgecheckt werden und dann gewechselt werden. Das heisst, sie wollen nicht glauben, dass es noch extrem lang geht, jede Ecke, bis es kontrolliert ist, aber sie wollen, dass wenn es fragwürdig ist, dass man kann sagen, hey, übrigens, man muss sagen, es geht ja immer ein paar Sekunden, bis so eine Ecke ausgeführt wird, bis das Spieler draußen ist, bis das Spieler vorher rückt, dass man in dieser Zeit das kann noch umswitchen.
Ja, also eben, ich bin gegen VAR. Grundsätzlich ist es aber gut, wenn er jetzt auch bei gelb-roten Karten eingreifen kann. Blöderweise halt nur bei der zweiten. Also ganz, ganz stringent ist es ja dann gleich nicht. Aber ja, schon klar, dass die erste, dann müsstest du jede Gelbe überprüfen. Einfach, je mehr VAR, desto schlimmer für mich. Und dann gibt es ja auch noch eine vor einer Ausführung, vor einem Freistoß, wo Eckball überprüft wird, ob es ein Foul hat gegeben, wie weit zurück gehen sie da, 2 Minuten zurück. Also einfach, ja, das graut mir schon davon. Und,
ist sicher, das bin ich jetzt nicht sicher, ob das andere dazu kommt.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber es ist schon gut, wenn man gewisse Regeln, Änderungen sind sehr gut, schneller spielen, aber beim VAR ist ja genau das Gegenteil davon. Wenn dann noch jede gelbe, ja, oder die zweite gelbe und so, aber es ist jetzt einfach so, wie es ist und muss man es eigentlich gar nicht zu lang. Ich hoffe genau nicht, dass der WM-Finale durch ein VAR entscheidet. Wenn der Schweizer da ist, irgendwie 5 Minuten gegangen für eine Szene, wo du noch 1 Sekunde siehst, dass es Penalty ist. Aber,
also, ja, gut. Und das Letzte, bevor wir uns zu lange überdenken, wir werden es sehen an der WM, es wird oft das passieren, wir werden sicher noch mal darüber reden, sind Trinkpausen. Es sind ja wirklich, glaube ich, jedes vierte Spiel kann Hitzegefahr sein, wenn ich mich nicht ganz falsch schaue. Es gibt natürlich gewisse Orte an der WM, wo es einfach extrem heiß ist. Die Schweiz hat bis jetzt sehr Glück. Entweder sind sie in einem klimatisierten Stadion oder in einem Ort, wo nicht so heiß ist. Nach 22 und nach 67 Minuten gibt es jeweils 3 Minuten Trinkpause. Das ist wetterunabhängig, das heisst, es gibt einfach die Pause. Ich kann euch sagen, es gibt natürlich Leute, die sagen, das ist zum Werbung schalten. Und ich glaube, die Leute haben komplett recht.
Logisch.
Das ist jedem Spiel passiert. Das ist ein bisschen eine Art Powerbreak, wie im Eishockey, wo sich dort eingebürgert hat, wenn sie sich ein Powerbreak eingeführt haben. Und dann einfach, jetzt machen wir noch Werbung, werden wir ein Drittel. Ja, es geht ums Gleiche rein. Ich glaube aber, dass es natürlich, wenn es wirklich heiß ist und Hitzegefahr ist, macht das Sinn in New York, dass du dort einfach Trinkpause hast in L.A. in einem geschlossenen Stadion, wo klimatisiert ist, vielleicht eher weniger.
Genau. Was sehr, sehr lustig ist, oder ja, die Woche, die wir jetzt drin sind, ist wahrscheinlich die langweiligste Fußballwoche vom Jahr. Wo kein Liga-Betrieb ist, nur doofe Testspiele und warten auf die WM. Aber wir haben gleich, Clubfußball finde ich auch noch 2-3 Sachen, national, international, angefangen beim Champions League-Final, wo langweilig war. So lange vor dem Fernsehen ist so wenig passiert. Was sind deine Eindrücke vom Spiel? Was Paris verdient gewonnen?
Ja, ich habe das Champions League Final nicht ganz so wahrgenommen. Ich kann mir nachher müssen nachschauen, als live zu schauen, ehrlich gesagt.
Warum?
Ich bin noch an einem Konzert am Abend.
Oh, okay.
Hat dann das Penalty schiessen im Handy geschaut, wenn Musik gespielt hat.
Wo bist du? Ist es Stubbetengang oder an was für Konzert
geht? Ja, fast ehrlich. Ich war ja Hecht-Konzert im Hallenstadion.
Hecht, okay, gut.
Genau, aber ich habe natürlich das ganze Spiel verfolgt. Ich möchte natürlich mit dir darüber das reden.
Wie welche Sprache singen die Hecht?
Schweizerdeutsch.
Ja, aber Dialekt?
Ja, sind Innerschweizer.
Aus Innerschweiz? Ich weiß es nicht, das ist nicht meine Musik.
Ja, doch, also Luzerner und okay. Zürcher darunter. Und,
okay, gut.
Ja,
alles genau. Klar.
Aber ich habe natürlich das Spiel nachher nachgeschaut, ich habe wirklich nachgeschaut, um da mit dir darüber zu reden. Und ich bin froh, dass Paris gewonnen. Ich habe auch ein Füßchen gemacht, das PSG gewonnen hat, weil ich mit dem Antifußball will ich einfach nichts zu tun habe. Und zwischendurch in der ersten Halbzeit 77% Ballbesitz. Natürlich, man kann PSG vorwerfen oder respektive man kann Arsenal zugutehalten, dass sie gut verteidigt haben und PSG einfach nichts nach vorne können machen. Aber sie haben einfach nicht wollen mitspielen und das finde ich grusig und das passt mir nicht.
Ja, ich frage mich vor allem, also zwei Sachen, die mich irritiert haben als mittelalter Mensch. Also erstens mal, was ist, also Arsenal so Fußball, das bin ich mir einfach nicht gewöhnt. Da sehe ich sie lieber schön scheitern und die Mannschaft Jungbert Pires, Ari, vor 20, 30 Jahren, ja, ich halte das Bild von Arsenal im Kopf. Und mir ist klar, dass der Arteta so Fußball spielen und dass sie so sehr, sehr gut sind. Die haben kein Match verloren in der Champions League, oder auch ja eigentlich nicht. Die hätten es verdient gehabt, aber diese Art von Fußball, eigentlich nur defensiv, so einen defensiven Block, das darf nicht belohnt werden. Und das ist das Zweite, was mich irritiert hat, dass sie quasi Sympathie für Paris Saint-Germain entwickelt
haben. Ja, mich auch.
Wo ja wirklich ein Konstrukt des Grauens ist für mich. Und der Neymar, dann habe ich sich gegen Bayern in einem Match mal unterstützt. Tatsächlich. Im Finale in Lissabon oder Porto, weiß gar nicht mehr. Aber eigentlich habe ich mich so adopt, ich wäre dafür, wieso bin ich jetzt für ein Konstrukt, das eigentlich grusig ist, um das Wort zu brauchen. Aber gleichzeitig habe ich es dann auch ein bisschen legitimiert. Einerseits mit der Spielweise, andererseits mit der Spielweise von Arsenal. Und drittens, sie haben extrem viele sympathische Spieler. Das ist natürlich Geschmackssache, aber gehst du mit mir einig, dass die schon die Zeiten von Mbappé und so, Neymar, wo man sie vielleicht nicht so sympathisch gefunden hat, die sind definitiv weit weg.
Also es ist ein Team. Und das merkst du jedes Mal, dass es ein Team ist, trotz extrem vielen guten Einzelspieler. Und darum sind die Zeiten wirklich lang weg. Und darum hat man auch Sympathie dazu. Ich meine, ich habe mir nachher aufgeschrieben, ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben, kann man sie sympathisch finden? Da habe ich gesagt, ja, man kann sie sympathisch finden. Es gibt einfach Spieler, die sympathisch sind. Es gibt einfach, also ich tue jetzt mal, Vitinha ist einer von meinen Top 4 von meinen Lieblingsfußballern, würde ich jetzt mal sagen, auf der Welt. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als dem Fußball zum Zuschauen. Finde ich schon sympathisch. Ist auch sonst, wirklich auch sonst sehr sympathisch. Also weißt du, ist wie so allgemein. Und dann hast du Marquinhos drin, was er gemacht hat nach dem Penalty-Feldschuss, wo er nachher gerade getröstet ist, statt jubeln. Das ist auch seit Jahren ein Spieler, der extrem mir persönlich extrem sympathisch überkommt. Einfach ein Teamplayer, ein Leader, wo aber immer wieder sorry, den Blick hat für auch andere Sachen, nicht nur einfach Siegen. Und das sind halt einfach Spiele, die ich cool finde. Und gewisse Spiele, die sich einfach extrem gut entwickelt haben. Wie in Dembélé, wo ich früher gefunden habe, was soll das, wo er sich von dort weggesteigt hat, wo Geschichten gehört, wenn er sich bei Barcelona verhält. Der hat sich so entwickelt, dass er einfach mittlerweile auch ein Leader geworden ist und ein guter Teamkollege. Die haben ja nachher irgendwie noch einen Kimpembe, der irgendwie gar nicht mehr spielt, noch den Pokal in die Hand druckt, der letztes Jahr schon kaum gespielt hat, der jetzt in der Saudi-Liga gespielt hat, glaube ich. Wo man PSG über Jahre auch ein Teil war von dem Team. Also ist alles so ein bisschen das Zeichen dafür, dass das Team einfach ein Team ist. Und ich glaube, der Trainer gegen den Trainer, ja, aus Gründen kannst du sowieso nicht viel sagen, oder?
Ja. Ja, ich bin bei dir, sehe natürlich schon zwei, drei Spieler. Hakimi zum Beispiel habe ich persönlich mega gern, aber da gehörst du zwei, drei Geschichten, die weniger schön sind. Dembélé, das Gleiche.
Aber das gehörst du jeder Mannschaft.
Für mich der Grösste ist der Kvaratskhelia, neben Vitinha zum Zuschauen. Aber du hast etwas, aber das ist ein wichtiger Punkt. Marquinhos ist übrigens in zwei Spielen der Woche genannt. nicht nur wegen dieser Geste, Gabriel, die werden zusammen hoffentlich Weltmeister in ein paar Wochen, aber wie er, die ganze Pariser Mannschaft jubelt, aus Gründen und drei Türen von Freude und sie erst Weg führt zum Gabriel, der Penalty verschossen hat, nimmt ihn an, tröstet ihn. Ja, sensationell. Ich glaube, er ist seit 13 Jahren bei Paris, hat glaube irgendwie 40 Titel jetzt gewonnen. Also Kategorie Messi, Iniesta, das gibt auch da die Rankings. Wobei, kommt immer darauf an, welche Titel das dazu zählst. Ich habe noch Supercup, Spanien und Frankreich und so weiter. Aber einer von den höchst dekorierten Fußballspielern der Welt, ein sehr intelligenter Innenverteidiger. Auch hier, wieder Akanji, fliegt ein bisschen unter dem Radar, wo er halt bei Paris schon immer Ewigkeit der Captain ist, aber auch immer andere Superstars sind. Aber er ist auch im brasilianischen Team eigentlich fast der wichtigste Spieler, behaupte ich. Aber da redet auch vom Vini, vom Neymar, von all diesen Superstars, die sie haben, und nicht von Marquinhos. so ein unbesungener Superheld für mich. Und ich hoffe für ihn wirklich, dass er jetzt in dieser WM die weltweite Anerkennung mal bekommt. Auch jetzt, ich meine, wir reden jetzt darüber. Natürlich ist im Team des Jahres, ich glaube auch nicht, ist im Team des Jahres von UEFA, Champions League. Aber er steht nie so im Mittelpunkt, wie er es eigentlich verdient hat. Er sucht es wahrscheinlich auch nicht, was man so gehört
hat. Er hat es geschafft übrigens, er ist im Team von Jadine.
Ah, ist er denn? Okay, gut. Ah, er oder Gabriel, genau. Ja, stimmt. Ja. Sie beide in der Verteidigung. Ja. Aber da, ja, das Team des Jahres von UEFA, sie haben natürlich mit dem Lorente, glaube ich, von Atletico recht verteidigen genommen, damit sie noch so etwas Spezielles haben, ist mein Eindruck. Also,
oh, ja, und all das Team aus dem Halbfinale doch auch noch rechtfertigt, dass das Team im Halbfinale war.
Aber sonst, man, da muss der Hakimi sein, aber dass der Kane, der Ollis, der, ja, da kannst du noch diskutieren, ob der Mbappe drin muss mit 14 gehen, aber wahrscheinlich nicht, oder wieder nichts gewonnen hat. Aber sonst wird das mehr oder weniger richtig, oder? Du musst so schnell runterlesen,
ja.
Du
hast
ja fast alle genannt, oder?
Nein, David Raya ist der Goalie. Hm. Der Declan Rice hat es geschafft. Eben der Dembele, der Quaradonna, der Vitinha, der Marquinhos, der Nuno Mendes von PSG, Harry Kane, Olise, Llorente und Hakimi. Nein, so Hakimi eben nicht. Genau, Hakimi nicht.
Raya bin ich nicht der grösste Fan. Übrigens, die ketzerische Frage, was wäre, wenn Paris einen guten Goalie hat. Also ich bin gar nicht überzeugt von diesem Goalie, aber... Er hat ja keine Penalty mit abwehren, die anderen so. Also ich bin immerhin nicht so überheblich angelaufen wie der Etze, oder?
Ja, also das ist eine absolute Tragödie gewesen. Ich hatte erst angelaufen, ich so, also ich habe es nicht gesagt, weil ich bin am Konzert gewesen, habe müssen still sein. habe ich gedacht, leckt mir, das ist ja unfassbar, wenn du so ein Penalty anläufst. Ich meine, einer vorher läuft ein PSG-Spieler auch ein unorthodox an, aber halt anders, einfach auf einen Anlauf, aber so anlaufen, das ist nie gut, es kommt nie gut. Auch wenn du das macht einen anderen Ablauf als so einen Ablauf. Mhm. Es ist ja alles, das darf man nicht einmal so unterschätzen, der Anlauf ist ja nicht da, zum provozieren, sondern das ist sein Ablauf.
Genau.
Das heisst, er läuft in jedem Training, wenn er Penalty schießt, so an. Aber du kannst auch einen anderen Anlauf machen, weil, wenn du so anläufst und einen Penalty verschießt, was es doch so eins dann vorgekommen ist, das wirkt einfach dann jedes Mal so, was ist los mit dir? Und es gibt Leute, die haben andere Anläufe, aber so, wenn es so rumgetabelt ist vor einem Penalty, dann hast du einfach, bist du dann jedes Mal selber schuld, würde ich mal meinen.
Gut, komm, wir machen einen ganz kurzen Abstecher in die schöne Schweiz, wo es sehr ruhig ist. Transfer machen wird spät in Fahrt kommen, aber es hat schon zwei, drei Sachen, die wir schnell müssen ansprechen. Lausanne hat einen neuen Trainer, Luca Elsner. Tolle Biografie, ich kann dir gar nicht über ihn sagen, ich nehme an, auch nicht, aber hast du irgendeinen Insight über ihn?
Nein.
Gut. Ja, logisch nicht, aber ja, immerhin überall so ein bisschen Erfolg gehabt. Lausanne, Servette, finde ich, machen das nicht so schlecht, also Kaderplanung ganz grundsätzlich. St. Gallen müssen wir schon schnell das riesen Theater, das ja vor einer Woche, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, noch nicht ganz aufgelöst war. Heute bin grosser Sieger. Die Frage ist schon, unter langer Hand, alle haben gejubelt, alle haben gesagt, gut für den Club, aber schlussendlich die zahlen Aktionärat. Jetzt muss da schon etwas auch kommen, Stichwort Nachfolgeregelung und so. Aber grosses Kino war, wie der Hüppi das moderiert hat, wie ich sicher auch. Er sagt zwar, es war Zufall, was nach dem Cup-Final aus ihm rausgebrochen sei, aber ich weiß nicht genau, wie viel Zufall das war, aber er hat das sehr gut gemacht und die Aktionäre sind natürlich super dilettantisch vorgegangen.
Also ich möchte mich da nicht so gross äußern zu meiner persönlichen Einschätzung, ehrlich gesagt.
Warum?
Ja, weil 20 Minuten. Hey, wir sind da, wir halten uns da grundsätzlich. Ich glaube, wie das Ganze gelaufen ist, ist sehr schade für den FC St. Gallen. Ich glaube, das können wir festhalten. Du spielst die BSC, das haben wir letztes Mal schon gesagt, in der BSC in der Clubgeschichte wahrscheinlich mit Vizemeistertitel, Punktrekord und holst den Cup. Und nachher, in dieser Woche dreht sich alles um St. Gallen. Könntest du meinen aus Freude, aber nein, es ist einfach nur jeden Tag ein neuer Bericht über was dort alles schief geht. Nur, dass am Schluss einfach die Aktionäre, die wirklich, ja, du hast gesagt, das Vorgehen einfach nicht ganz so durchdacht war, ihre Anteile einfach abtreten, ohne Problem am Schluss. An andere, die schon dabei sind und der Verwaltungsrat eigentlich gleich bleibt, irgendwie alles ganz komisch.
Mhm. Ich werde noch zwei Sachen aus der Super League die fragen. Junior Kadile, spricht man das so aus, von Servette, der eine sensationelle Rückrunde gespielt hat, für mich einer der auffälligsten Spieler der Liga ist, bleibt. Also hat Vertrag bis 2029. Unterschrieben bei Servette, aber was ich gehört habe, also IB Basel und auch andere Clubs sind sehr an ihm interessiert gewesen, Fragezeichen, ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist, sie haben ja alleinweise jetzt gehabt und übernommen, aber ist ein Top Top-Verseher wird, wenn er bleiben würde. Ich glaube, das ist jetzt so. Und ja, hat mich überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Degen weiterzieht.
Ja, sie haben Kaufoption halt gezogen. Und da ist auch wieder die Frage, Kaufoption ziehen heisst nicht, dass er bei diesem Verein bleibt.
Genau.
Aber so wie ich das weiss oder gehört habe, ist es eine Kaufoption von 1 Million oder so, um das herum. Wo du halt ziehst. Wenn sich ein Spieler gut entwickelt, würde ich es auch machen. Aber grundsätzlich kann er auch ohne Probleme, weil er seinen Markt natürlich, wo er zu Servet gekommen ist, deutlich gesteigert. Und wenn natürlich jetzt ein Basel kommt und, sagen wir einfach mal als Beispiel, 1,5 Millionen bietet, dann macht Servet einen Gewinn von 500.000. Und das nimmt jeder Schweizer Verein.
Ja, IBE müsste eigentlich 3 Millionen bieten für ihn.
Ja, es ist mehr Spiel,
ja, weiß,
dass Servet muss das ziehen.
Ja,
also ich meine, der gleiche Gedanke macht Sion mit dem Botelli. Oder das ist, die haben viel Geld investiert in ihn, in der Kauf. Option, dass die gegriffen hat, dass man den von Gladbach hat können loseisen. Nur zum nachher halt, wenn der jetzt eine gute Saison hat, dann will man den natürlich viel mehr, also viel wertvoller verkaufen, oder? Das ist ja das Ziel von mit so Spielern.
Gut, und jetzt vielleicht noch Olga Auslandfußball, by the way, das Trainerkarussell dreht unfassbar.
Das
ist sag mir schnell, wenn du der FC Thun wärst, ich glaube, diese Woche wird entschieden, wer ein neuer Trainer wird, vielleicht schon gleich, vielleicht schon heute, keine Ahnung. Wer würdest du holen aus FC Thun?
Ja, Arne Slot würde ich holen, ehrlich gesagt. Ich finde, der hat einen Namen gemacht, der ist schon mal weiss geworden mit dem Verein. Nein, zum Trainerkurs zu sagen.
Das ist ein Belgier, gell?
ich könnte mehr sagen als über den neuen Lausanne-Trainer, würde ich mal so meinen.
Arne Slot, gut.
Das ist eine gute Frage und ich kann es dir wirklich aktuell nicht sagen. Es geistert viele Namen rum, ich weiss nicht wirklich. Thun muss sich die Zeit jetzt nehmen. Und ich bin gespannt, was da passiert.
Also, Ausschlussverfahren, du kannst einen Mann nehmen, passt nicht, irgendwie nicht her. Martin Schmidt hat eine Vergangenheit zu tun, finde ich auch zu gross. Hettiger würde passen von der Vergangenheit, aber er hat bei Zürich so viel verkachelt. Schwierig, ich weiß nicht genau, ob seine Art jetzt auch in das sehr harmonische Thun-Konstrukt passt. Vielleicht, würde ich aber auch nicht machen. Ich würde wahrscheinlich, oder ich glaube, es wird so kommen, einer, der halt auch in Nachwuchsarbeit Spuren hinterlassen hat. Es wird nicht ein Forte Contini sein, das sind keine schlechten Trainer, aber ich glaube, es wird einer sein, ein Nachwuchstrainer, der, viele werden sagen, überraschend vielleicht, der irgendwie in einer Nachwuchsabteilung bei Verbänden geschafft hat oder arbeitet und macht auch Sinn, wo tun wird ja nicht um einen Titel spielen nächstes Jahr mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, also musst jetzt nicht deine Philosophie total verlassen. Und von dem her glaube ich, ja, es wird eher jemand sein, der nicht einen grossen Namen hat, in Anführungszeichen.
Gut. Aber eben, wir haben den Trainer international angesprochen. Arne Slot ist weg bei Liverpool. Glasner ist weg von Crystal Palace. Das war vorher klar gewesen. Was der aber übrigens mit Crystal Palace gemacht hat, ist wirklich aller Ehren wert. Man hat 3 Titel gewonnen, nachdem der Verein noch nie einen Titel gewonnen hat vorher. Dadi Hütter ist weg vom Markt. Der ist jetzt bei Eintracht Frankfurt zurück. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein guter Switch, um wieder hochzukommen. Ich finde, in der Premier League ist so ein Massenteams ein Coach. Da ist der Name darunter. Xabi Alonso hat sich sicher gedacht, verdammt, warum haben wir noch einfach 2 Wochen gewartet?
Ja, weil bei Liverpool irgendwie sympathischer als bei Chelsea. Ich kann jetzt gar nicht anfangen mit Chelsea, aber der Iraola ist ja der wahnsinnigste Blue Chip, noch mehr als der Glasner, der Bournemouth so einen Top-Job gemacht hat. Der wird wahrscheinlich zu Liverpool gehen. Ich kann ihn ehrlich gesagt zu wenig beurteilen, aber einer, der so einen guten Job macht, ist ja klar, dass er ihn irgendwie auswählen kann. Und dann wird es für den Glasner schon spannend. Ja, Leverkusen, ja, ja. Philippe Luis, glaube Monaco. Ja, einer, der so einen guten Job macht, und am Schluss dann vielleicht, ja, was passiert mit dem Glasner? Klar, der kann warten, der wird einen super Club haben nächstens, aber...
Ja, aber das ist eben das Problem, oder? Das, hat auch, das ist das gleiche Problem, wie man schon bei anderen, wie schon Kandi gesagt hat, Schweizer, oder wie so man gesagt hat, man kann sagen, Lewandowski kann nie das Zähnchen von anderen Stürmer, weil er halt ein Pol ist. Es ist wie so, der Glasner ist halt einfach, ist ein jetzt mal, bevor ich da etwas Blödes erzähle, Oliver Glasner ist ein Österreicher.
Ja.
Man hat einfach nie das Standing, das du kannst haben im internationalen Fußball. Weil wenn so eine Saison, also die Saison ist ja europäisch einfach gut gewesen, respektive die letzten Jahre mit Crystal Palace nicht gut gewesen. Bei Frankfurt hat die Europa League gewonnen. Der hat ja überall immer Titel gewonnen. Mit Vereinen, die nicht unbedingt Titel gewinnen. Eigentlich müsste er zu einem Club wie Liverpool oder zu einem, aber das wird eben genau nicht passieren, weil einfach das Standing nicht da ist von einem Österreicher.
Ja, aber Milan ist schon noch. Milan ist ein grosser Club.
Ja, Milan ist ein grosser
Club. Aber ja, der ist mit dem Rangnick. Ja, irgendwo wird der Glasner schon einen Club bekommen. Es war natürlich jetzt überraschend auch gewesen, wenn der Carrick zum Beispiel bei United nicht so einen Top-Job gemacht hat, wäre der Glasner heute, ja, heute perfekt, bei United. Genau. Oder? Das ist halt jetzt einfach, ja, manchmal ist so die Entwicklung. Ich kenne Radio heute recht gut, ab und zu Kontakt mit dem auch. Und er ist jetzt auch arbeitslos. Und das, ist, das Timing ist für Trainer extrem schwierig. Ja, mit dem Uli Forter kürzlich Kontakt gehabt. Ja, da, wenn jetzt nichts kommt, dann bist du einfach mal 4-5 Monate arbeitslos, bis im Herbst die ersten Trainerstühle wackeln. Oder? Und das ist extrem schwierig. Und heute wäre ich am liebsten in der Premier League. Da hat er keinen Held daraus gemacht. Aber er hat jetzt halt die Chelsea-Liverpool-Kategorie nicht. Ist er da überhaupt kein Kandidat gewesen. Vielleicht Crystal Palace, Bournemouth, hat nicht zu wenig interessiert. Und darum geht es jetzt zu Frankfurt, was auf den ersten Blick eine gute Entscheidung ist. Aber zurückgehen, hat dort ein unschönes Ende gehabt. Frankfurt hat enttäuscht. Ja, ich finde, ich bin nicht ganz so überzeugt wie du, aber er hat einfach einen Club zu bauen. Frankfurt ist ein guter Club. Und du musst halt eben, das Timing ist so entscheidend für Trainer. Wie ist die Konstellation? Und ich finde das mega faszinierend eigentlich. Und dann ist das Domino, oder? Weil der Real ist auch ein Zoperst gewesen. Sonst wären die zu Mirola gegangen, wenn sie den Mourinho nicht geholt hätten und so weiter. Und dann geht es einfach hinten runter, bis irgendeiner bei, weißt du, auch nicht, wo Land ist, ja?
Definitiv. Was noch rausgekommen ist, dass du übrigens, das möchte ich noch loswerden, wenn wir bei Liverpool noch so gewesen sind, der Sir Kenny Dalglish hat übrigens seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.
Mhm.
Unbeabsichtigt. Er hat das nicht wollen und hat das gemacht. Und er hat nachher einen schlauen Kommentar gemacht: Im Gegensatz zu meiner Handynutzung läuft die Behandlung gut. Also ich hoffe mal, wünsche ihm alles Gute. Ja. Genau, um das noch mit der Premier League abschließen.
Und Transfers, die wir ein anderes Mal besprechen, finde ich, es passiert noch nicht so viel. Wir haben natürlich unsere Wünsche.
Ja, also wenn es so weitergeht, dann ist Barcelona bald wieder am Umbottern des Grauens an Geld. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Absolute Frechheit. Also ist Bayern ja vielleicht gleich. Am Schluss werden sie wieder zum Glück gezwungen. Ich bin nicht der grösste Fan von Gordon. Und sie hat ja 70 Millionen gezahlt. Völlig übertrieben. Am Schluss, die siebte Wahl wird gegen den Topflug sein für 25 Millionen. A la Company, à la, weißt du, kann ich. Das ist gut, hast du den nicht bekommen. Bist du jetzt enttäuscht, dass der Gordon...
Nein, ich bin gar nicht enttäuscht. Ich habe mich gefragt, was machen sie mit einem 70 Millionen Ersatzflügel?
Ja, aber ja.
Also, ich habe mich wirklich gefragt. Jetzt setzt sich auf den Leonard Kahl noch mehr. Also, das ist ein bisschen in die Richtung. Gnabry hast du auch verlängert. Du bist ja eigentlich okay aufgestellt. Du kannst jetzt eher noch mal einen für die zweite Reihe holen. Der langt dann 30 Millionen und hoffst, dass der sich entwickelt als einer, der 70 Millionen kostet und Anspruch hat auf einen Standplatz. Und ich glaube, das Level hat er eigentlich nicht. Aber ich habe es herzlich gefunden, dass er an der Vorstellung bei Barcelona schon Spanisch geredet hat. Hm. Das war immerhin noch herzig.
Ja, aber jetzt weiss ich, der Alvarez 100 Millionen. Ja. Also das ist ein absoluter Skandal. Und Bayern, by the way, also ich finde, sie bräuchte einen Angelo Stiller-Typ dort im Mittelfeld und nicht irgendwie noch. Eben, in der Offensive hast du ja eigentlich 4-5 oder holst einen, das ist mir schon klar, das Backup, sehr so viel Spiel. Aber dann wartest du jetzt, sie vom PSV, der ist sehr stark Spieler. Das ist so.
Ja, genau. Du holst genau so einen Spieler, der genau. sich gut kann entwickeln kann, der seinen Einsatz wird bekommen gegen nicht abwertend gemeint, gegen das Mainz, gegen das Paderborn und dort seine Scorerpunkte machen und immer weiter wird wachsen. Genau, es ist wirklich 1-1. Du musst so einen holen und dann bist du eigentlich relativ gut aufgestellt.
Mhm. Hey, so. Übrigens Ismail Saibari ist sehr ein geiler Spieler, der bei Bayern. Genau, Spiel der Woche. Eben, eine langweilige Woche. Ganz kurz, Schweiz-Australien. Das hast du gesagt, Samstagabend in San Diego. Australien übrigens, habe ich vorhin schnell das Kader angeschaut. Ja, kennst du jetzt fast kennen, die Iran Kunda, immer noch jung.
Spielt der Marc Schwarz nicht mehr.
Nein, also wirklich ganz eine schlechte Mannschaft, rein von der, also schlecht im Sinne von, wo sie shooten und so. Und es gibt ja die unglaublichen, umfassenden Analysen, weißt du, von irgendwelchen Sportportal, wo die Spieler in Sterne einschätzen und so, 5 Sterne, 4 Sterne und so. Und ich glaube, einer hat 3 Sterne, alle anderen nur 1 und 2 Sterne bei Arsenal. Also ja, die sind nicht mehr so gut wie auch schon, aber ja,
also, das
geht. Hoffentlich verletzt sich keiner, oder?
Hoffentlich verletzt sich keiner, das ist wichtig. Der Goal ist der bekannteste Name, wahrscheinlich kann man sagen, mit dem Matthew Ryan, weil er doch schon sehr lange dabei ist. Und du hast 2 ehemalige GTA-Spieler in der Offensive mit dem Avo Mabil und dem Nestor Iran Kunda.
Wow!
Ja. Ja. Es ist die Abwehr ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ich glaube, die Abwehr kann man einigermaßen kann man sich zeigen lassen. Wir werden sehen, was sie machen, das Spiel, ehrlich gesagt. Aber also, es ist der letzte Test für die Nazi. Sollte das eigentlich Kanada simulieren?
Ja, ich nehme es schwer an, ja. Du hast es ja auch nicht bekommen. Aber Tippspiel bin ich 34 Punkte zurück. Ich wollte es erwähnen, wo ja der nach der WM vorne werden sein. Und darum habe ich jetzt gleich ein Tippspiel gemacht. Ich muss ja auffallen. Du hast letzte Woche 2-1 gewonnen. Also es hat mir jetzt nicht viel genommen. Ja, Freya war ja gar noch gesetzt. Das war mein Fehler gewesen. Schweiz, Australien. Let's go.
3-1.
5-0. USA, Deutschland.
Ich habe übrigens nur nicht 5-0 Tipp, weil ich davon ausgehe, dass der Murat Yakin zur Pause wieder 8 Wechsel macht und dann wieder alles zum Spielfluss weg ist.
Wahrscheinlich macht er 12 dieses Mal. Ja, USA, Deutschland.
USA, Deutschland, das 1-2.
Tippi 2-2. Deutschland übrigens, reden wir nächste Woche drüber. Wir sind beide Fan von UNDAF, aber ob es im höchsten Regal, im WM-Viertelfinale, der lenkt offensiv. Klar, der Havertz kommt dann noch, aber. Genau. Oder was hast du für einen Eindruck? Hast du auch nicht geschaut, Deutschland, Finnland? Ja.
Nein, ich habe mich auf den WM-Finale okay fokussiert. Aber UNDAF, ich bin großer UNDAF-Fanboy. Ja, lange
das. Gut, nehmen wir noch Brasilien, Ägypten. Ich habe tatsächlich eben Brasilien, Panama geschaut. Aber damit wir noch das dritte Spiel haben.
3-1.
6-1.
Aber, Febo, bevor wir abschließen, möchte ich jetzt auch noch mal Werbung machen für unser 20-Minuten-Tippspiel, wo du ja auch in der Gruppe bist, in unserer anderen Liga-Gruppe. Zum Glück, dort hast du vielleicht mehr Chancen, weil man muss nur den Sieger oder den Flüher oder den Unentschieden tippen. Und das spricht ja wahrscheinlich eher für dich. Ich glaube, dann hast du eher mal Chancen, das Richtige zu tippen. Und ich würde sagen, kommt rein in unsere Gruppe. Sie wächst stetig. Es gibt mehr geile Preise zu gewinnen. Also wirklich, wenn ihr als erstes Eröffnungsspiel tippt, dann gibt es, wird verlost, ein WM-Finalpaket. Also Tickets für den WM-Finale in New York mit Reis und Hotel. Also alles in allem mega geil. Und natürlich, wenn das Tippspiel gewinnt zum Schluss, auch extrem gute Preise. Und wer unsere andere Liga-Tippgruppe gewinnt, der bekommt natürlich auch noch etwas Cooles zugeschickt.
Ja, und wir zwei müssen da schon noch Wetteinsatz machen. Ich weiss auch noch nicht genau, wir haben jetzt eine Woche Zeit zu überlegen. Du musst irgendwie in die Aare kumpen oder streamen. Oder ich weiss doch auch nicht,
Das will niemand sehen.
Ja, da ist schön.
Nein, aber so, wenn ich dich kennen willst, wenn man nicht weiss, wie man streamt, wenn man dein eigenes Gesicht filmen oder so.
das ist lustig, aber ein bisschen fies. Aber gut.
Wir bringen etwas an. Wir machen etwas.
Genießt die relativ ruhige Woche. Ich habe das Problem, dass das nächste Spiel um 2:30 in der Nacht sind, Schweizer Zeit. Aber ja, vielleicht schaue ich dann mal eine Scheisse, zwei, aber genau.
Klingt doch vernünftig. Wir wünschen euch trotzdem eine ganz schöne Woche und hopp Schweiz und hopp Deutschland und hopp Australien.
Samba Brasil.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.